Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. Heute machen wir uns mit Tina Bocher auf den Weg, einer Frau, die ihr Leben mit Pferden teilt. In der Nähe von Augsburg hat sie ihren Stall und viel Auslauf für 12 Pferde. Doch am liebsten ist sie als Weitreiterin unterwegs, sei es in den argentinischen Anden oder im Rahmen eines Kunstprojekts. Während der letzten Documenta hat sie nämlich 100 Tage lang auf dem Pferd gesessen, ist quer durch Europa geritten, von Athen nach Kassel. In dieser Stunde sitzt sie für uns im Sattel in einem Studio in Augsburg. Schönen guten Morgen, Frau Bocher.
Ja, guten Morgen.
Worin besteht der Reiz, mit einem Pferd zu reisen?
Mit einem Pferd zu reisen, durch die Landschaft zu reiten, hat den unglaublichen Reiz, dass man sich von dem Alltag Sorgen, von dem Alltag Stress, von dieser Tretmühle und dem Hamsterrad wirklich entfernt. Man schaukelt sich von Minute zu Minute durch die Landschaft, kann entspannen, kann die Uhr sein lassen, kann ganz auf sich selbst sich konzentrieren, auf die Umwelt, auf die Eindrücke. Es ist schon so ein bisschen wie Meditation für mich.
Sie haben vor 5 Jahren eine sogenannte Säumer-Akademie gegründet. Was genau ist denn das Säumen?
Säumen ist ein ganz altes Wort, es ist ein deutsches Wort. Wir wollten ganz bewusst nicht das Wort Packing oder Trekking nehmen, das Englische, sondern wirklich das alte Wort, das damals die Talschaften in den Alpen haben Warengüter transportiert von einem Tal zum anderen zu den großen Marktplätzen. Sie haben Tiere bepackt mit Käse, Wein, Salz, Tüchern. Und diese Leute hießen Säumer, das waren so die ersten Lkw-Fahrer von früher.
Mit dem Säumen, mit dem gebisslosen Reiten und dem neuen Parlamentskreis Pferd im Bundestag. Damit befassen wir uns in dieser Stunde im Gespräch über Pferde mit Tina Bocher.
Genau.
Zum Glück ist das Pferd als Freizeittier entdeckt worden, sonst würde man es in unseren Breitengraden ja kaum noch brauchen. An die 4 Millionen Reiterinnen und Reiter gibt es aber in Deutschland. 900.000 Menschen haben sogar ein eigenes Pferd. Ich bin heute mit Tina Bocher im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie betreut gleich 12 Pferde. Frau Bocher, wie heißen die?
Oh, das ist so wie bei Familien mit vielen Kindern. Oh, Asterix, Milan, Stitch, Amigo, Jackson, Soul, Smiley, Gwen und Tara.
Wie unterscheiden die sich charakterlich?
Oh, ganz stark. Also sie sind ja optisch ähnlich. Ich bin ein Haflinger-Fan und 7 davon sind Fremde kaum zu unterscheiden, aber sie sind charakterlich völlig unterschiedlich und funktionieren in ihrer Herde ganz unterschiedlich auch. Sie haben ja, der eine ist Leittier, der andere ist in der Rangordnung mehr in der Mitte und so wie bei uns Menschen auch. Sie sind Individuen, der eine ist mehr sozial eingestellt, der andere ist egoistisch, der eine hat gerne das Sagen, der nächste schmust total gerne und der andere wiederum gar nicht.
Aufgewachsen sind Sie selbst in Argentinien mit vielen Tieren. Darauf kommen wir noch. Doch seit 35 Jahren leben Sie in Deutschland von und mit und für Pferde, haben nach und nach Ihren eigenen Reitstall aufgebaut in einer ehemaligen Fuggerburg bei Augsburg. Wie sieht Ihr Alltag dort aus?
Mein Alltag sieht aus wie alle Leute, die Tiere haben. Also es fängt an mit Tiere füttern, Tiere versorgen, schauen, dass das Wasser da ist, dass das Heu da ist. Und das sind für mich oft 3 Stunden Arbeit, bevor meine ersten Reitschüler kommen, bevor meine Tiere glücklich und zufrieden vor sich hin frühstücken. Und abends in etwa genau das Gleiche, wenn nicht irgendwelche Missgeschicke passieren, wie Kurzschluss, Wasserleitung kaputt, Zaun kaputt, Auto kaputt oder was auch immer. Mittendrin kommt mal schnell so eine Heulieferung und solche Sachen. So sieht mein Alltag aus. Dann reite ich manchmal. Ein bisschen reite ich schon auch.
Aber heute früh waren Sie noch nicht bei den Pferden.
Doch.
Wirklich?
Natürlich, als allererstes. Ich muss immer gucken, wie es ihnen geht und alles passt. Und meine Pferde leben ja frei und stehen dann am Hügel. Und wir hatten einen wunderschönen gemeinsamen Sonnenaufgang, sagenhaft. Und ja, so fängt mein Tag an. Und da bin ich dann schon ganz richtig positiv eingestellt, wenn es so losgeht.
Sie unterrichten, Sie bieten Reittouren an, Kutschfahrten, auch Wanderritte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, auch in Argentinien. Und das Spezielle dabei habe ich gelesen, Ihre Pferde werden meist ohne Gebissstück geritten. Das interessiert mich jetzt als Pferdelaien. Sie werben mit dem Begriff Bitless Horsemanship. Was genau ist das, dieses gebisslose Reiten?
Das gebisslose Reiten bezieht sich, ich weiß nicht, wenn man Laie ist, kennt man das vielleicht von den Filmen, die Pferde haben im Maul ein Metall. Das haben meine Pferde nicht. Egal, ob ich sie reite, auch Kutsche fahren tue ich gebisslos, drinnen, draußen. Das heißt, sie haben eigentlich nur eine Schnur, ein Band um die Nase. Mir ist ganz wichtig, dass die Pferde mit mir kommunizieren, mehr als das, dass ich sie kontrollieren will. Dazu gehört natürlich eine sehr fundierte Ausbildung und eine sehr große Vertrauensbasis, die man sich natürlich erarbeiten muss, um so mit dem Pferd unterwegs zu sein.
Was braucht es denn, um ein Pferd richtig zu führen?
Es braucht natürlich eine gewisse Leittierfunktion, wenn man das auf das reduzieren will. Man muss ein autoritär in dem Sinne, dass man führen kann, dass man das Pferd sich einen anvertrauen kann und man die Entscheidungen trifft. Das muss man mit dem Pferd, bevor man losgeht, wirklich, ich sage jetzt, ausdiskutieren. Man muss es, in der Herde wird es ja auch untereinander, ist es immer ein Thema bei den Pferden. Wer hat das Sagen? Wer darf zuerst ins Wasser? Wer darf zuerst fressen? Das ist ganz normal bei ihnen. Und dieses Verhalten übernehme ich, indem ich sage, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wie schnell es wo lang geht und somit komme ich auch mit meinen Pferden gebisslos überall hin, selbst von Athen nach Kassel.
Da werden wir nachher noch ausführlicher drauf eingehen. In der Reiterszene, da ist der Name Fred Rei bekannt, ein legendärer Reitlehrer, Western- und Cowboy-Star, Begründer dieser Reitweise ohne Gebissstück. Bei ihm haben Sie auch eine Ausbildung gemacht als Trainerin und gearbeitet. Fred Rei, ein Pferdeflüsterer. Was ist denn das genau?
Ich unterrichte ja auch das Reireiten. Ich bin selber Ausbilder im Reireiten, haben dieses Jahr ein super Pilotprojekt gestartet für die Ausbildung von ambitionierten Reitern ohne Gebiss. Das Reireiten ist immer ohne Gebiss. Reireiten bezieht sich auf das, dass ein Pferd kein Schmerzlaut hat. Und somit haben wir ja eine sehr hohe moralische Verpflichtung gegenüber dem Tier. Und
Pferde äußern sich nicht stimmlich, wenn sie Schmerzen haben.
Nein, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir andere Sachen erkennen. Und das ist ja das große Problem im Leistungssport, in anderen Bereichen natürlich auch. Wie erkenne ich Schmerz beim Pferd? Vor allen Dingen, wie erkennt Publikum Schmerz beim Pferd, wenn es bei irgendwelchen Veranstaltungen ist? Und mir ist es ganz wichtig, das auch bekannt zu geben, dass das Pferd schreit halt nicht wie andere Tiere, wie mein Hund, wenn ich ihn ein bisschen zwicke oder mal die Ohren zu feste knuddel. Ein Pferd hat diese Möglichkeit nicht.
Und wie verstehen Sie, dass das Pferd Schmerzen hat?
Das Pferd äußert sich körperlich. Das ist durch die Mimik im Gesicht, durch Körperbewegungen, Schweifschlagen, Augen aufmachen, Nüstern, Bewegungen, Verkrampfungen und Versteifungen im ganzen Bewegungsapparat äußert das Pferd natürlich Lahmheiten, Taktunreinheiten. Alles das sind Schmerzanzeichen beim Pferd, die man auch wirklich berücksichtigen muss. Es ist nicht nur, dass er gerade blöd läuft oder blöd irgendwie was, sondern er sagt gerade, es passt mir nicht, es zwickt hier, es drückt dort.
Sie haben in dieser Zeit bei Fred Rei, ich glaube, an die 1000 verschiedene Pferde geritten. Haben Sie denn das Gefühl, wirklich für alle Lebenslagen eines Pferdes gewappnet zu sein?
Es ist ein sehr großer Erfahrungswert, wenn man das Glück hat, mit so vielen Pferden in Kontakt gekommen zu sein. Ich will jetzt nicht sagen ausbilden oder dressieren oder irgendwie sowas, sondern es ist ja immer eine Kommunikation und ein großer Erfahrungswert, auf den ich zurückgreifen kann. Die Pferde an sich haben ja ein allgemeines Wortschatz oder eine allgemeine Pferdesprache und im Einzelnen ist ja jedes wieder einzeln zu betrachten, wie wir Menschen ja auch. Und auf das muss man dann eingehen.
Wovor haben Sie am meisten Respekt beim Umgang mit Pferden?
Mir macht die Größe nichts aus. Im Gegenteil, ich finde es einfach herrlich. Ich finde schwierig, wenn Pferde schlechte Erfahrungen haben und ich nicht richtig weiß, auf was die beruhen. Und ich muss erst mal rausfinden, wo liegt da die Angst, wo ist da das Problem, wie kann ich dem Pferd helfen, über diese Situation, über diese schlechte Erfahrung in Zukunft drüber wegzukommen.
Können Sie ein Beispiel geben, wann Ihnen sowas passiert ist?
Ja, natürlich. Ich habe ein Pferd, das ist Asterix, den habe ich von Fred Rei geschenkt bekommen. Das Pferd hatte sehr große Angst in der Box. was sich darin äußerte, dass er gestiegen ist und mit geöffnetem Maul auf einen zugekommen ist. Das hat natürlich am Anfang, hatte ich da richtig Bedenken, mit ihm zu arbeiten. Er hat aber einfach Angst gehabt, dass er geschlagen wird in der Box. Und wenn man dem Pferd Vertrauen gibt und ihn einfach Tag für Tag zeigt, das passiert nicht mehr, das ist vorbei, tut sich so ein Pferd dann auch anvertrauen. Inzwischen ist er ein Rentner, es ist unser Opi im Stall und der kommt und lässt sich am Hals kraulen und dreht sich um, weil er lieber da an der Pobacke oder hier oder an der Flanke gestreichelt und gekrault werden will. Und das ist einfach eine tolle Sache, wenn das Pferd von Anfang richtig kein Vertrauen, schwieriges Pferd auf Schmusebacke umschaltet.
Ich fühle mich wie ein Muli, hat uns Tina Boche im Vorgespräch erzählt. Die Mischung aus Esel und Pferd als Bild für ihre deutsch-argentinische Identität. 1962 in Buenos Aires geboren, Frau Boche. Wie hat das Ihre ursprünglich deutsche Familie mal nach Argentinien verschlagen?
Meine Familie, meine Großeltern sind nach den Weltkriegen unterschiedlich nach Argentinien gekommen, auf der Suche nach Arbeit. Und sind
nach den Weltkriegen?
Die Familie von meinem Vater ist nach dem Ersten Weltkrieg ausgewandert und die von meiner Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen so ein bisschen unterschiedlich auch. Die sind auf der Suche nach Arbeit. Sie hatten natürlich Bekannte und Familie. Die deutsche Kommunität, die deutsche Gesellschaft in Argentinien ist sehr groß. Es sind sehr, sehr viele Leute dort. Man muss sich das vorstellen, dass man dort in die deutsche Schule gehen kann, in den deutschen Turnverein, deutsche Gaststätten. Man wächst auf mit vielen Traditionen, für einen sehr fremd, wenn man natürlich nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Und trotzdem, es gibt Sauerkraut und es gibt Schwarzbrot und die feiern mit Keksen, zum Beispiel jetzt zu Weihnachten. Bei 35 Grad werden Weihnachtskekse gebacken, die schneller zerfließen, als man sie in den Backofen kriegt. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Ich selber habe kein Spanisch gesprochen bis zu meinem 4. Lebensjahr, als ich in den Kindergarten kam. Und dann ist natürlich die Verbundenheit zu den ganzen, wo die ganzen Geschichten, die erzählt werden von den Großeltern, von den Tanten, die mal in Deutschland waren. Das Ganze gehört zum Aufwachsen, auch zu meiner Identität. Und so wollte ich das natürlich auch irgendwann kennenlernen.
Mhm. Sie haben gesagt, die waren so eine Art Wirtschaftsimmigranten, die Großeltern. Welche Chancen hatten die denn real in Argentinien? Was für einen Weg sind die gegangen?
Meine Großeltern sind Kinder von sehr, sehr kinderreichen Familien. So rum. Und auf der Suche nach Arbeit war damals in Argentinien die Möglichkeit, dass man auf 30 Jahre Kredit sein Haus zurückzahlen kann. Man hat Arbeit bekommen. Man wurde damals sehr unterstützt von der Regierung. Argentinien hat natürlich sich gefreut über diese vielen Immigranten, Deutsche, Italiener, Spanier, die die Wirtschaft ein bisschen angekurbelt haben. Nicht unwesentlich.
Sie sind selbst auf diese deutsche Schule in Buenos Aires gegangen. Wie sind Sie denn aber in Kontakt mit Pferden gekommen?
Meine Eltern haben eine Ranch. Meine Mutter reitet schon immer. So bin ich natürlich schon im Bauch meiner Mutter auf den ersten Pferden gewesen. Ich habe sehr viel Zeit in Argentinien mit Pferden, unseren Pferden. Wir hatten Zuchtpferde, wir hatten Arbeitspferde, wir hatten eine große Rinderranch. Jetzt ist es nur noch eine ganz kleine. Wir haben mit den Pferden die Rinder eingetrieben. Die Pferde waren Verkehrsmittel zu überall hin. Wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen gehen wollte, hat man eins von den Pferden von Sulki gespannt. Somit war das für mich Alltag und im Urlaub 24 Stunden lang Pferde.
Ihre Eltern sind heute um die 80, leben immer noch in Argentinien. Ist das ein gutes Leben für alte Menschen?
Sie haben dort ein sehr gutes Auskommen und fühlen sich auch wohl. Sie sind sehr integriert in die Gesellschaft und haben dort auch viel Ansehen. Sie fühlen sich wohl, ja. Ich glaube, sie kommen da sehr gut aus.
Fahren Sie regelmäßig hin?
Ich versuche sie einmal im Jahr zu besuchen, verbinde das mit meinen Andenritten, sodass ich meistens ganz Februar in Argentinien bin.
Mit ihren Wanderreisen in den Anden. Sie waren ja, bis Sie 22 waren, noch nie in Deutschland. Wie ist es denn zu dem Entschluss gekommen, doch tatsächlich nach Deutschland zu gehen, wo Sie jetzt über 30 Jahre leben?
Es ist wie man, in dem Alter ist man spontan und man überlegt nicht lange rum. Man hat einfach so ein Gefühl, wobei ich das ja immer noch so mache. Und die Entscheidung war sehr eindeutig, wir packen unsere Sachen und schauen uns Deutschland mal an. Haben uns alle unsere Hochzeitsgeschenke im Bar geben lassen und haben gesagt, okay, jetzt kann das Abenteuer beginnen. Und so kam ich nach Deutschland.
Als Paar, mit Ihrem Mann?
Mit meinem Mann zusammen, ja. Mhm.
Sie hatten in Argentinien eine Ausbildung als Innenarchitektin gemacht. Warum haben Sie damit in Deutschland nicht beruflich weitergemacht?
Ich bin ja ein bisschen zweigeteilt, die Reiterei und die Kunst. Zu damaligen Zeitpunkt, als ich rübergekommen bin, war das so, dass da ein großer Umschwung war von dem technischen Zeichnen mit der Hand, wie ich es gelernt habe, mit Rotring und ein Haufen Schablonen und Sachen zu dem CAD-Zeichnen. Ich hätte damals
Zeichnen am Computer.
Am Computer, genau. Ich hätte damals umlernen müssen. Und damit ich einfach im Wettbewerb mit den Teilnehmern, mit Leuten, die hier Innenarchitektur oder Architektur studiert haben, somit war das für mich ein sehr großer Sprung, mich da nochmal zu entscheiden. Und ich habe es halt nicht gemacht. Deshalb sitze ich jetzt auf dem Pferd.
Ja, und wie haben Sie das Pferd dann zur Berufung gemacht, zum Beruf?
Also Pferde waren ganz wichtig für mich und die ersten Jahre konnte ich mir kein eigenes Pferd leisten und habe Reitbeteiligung und durch Arbeit mich an anderen, mit anderen Leuten durfte ich ihre Pferde reiten und das wurde immer mehr. Ich habe dann doch schließlich mein eigenes Pferd bekommen oder geschenkt bekommen. Meine meisten Pferde sind geschenkte Rescue-Pferde, die ich versuche wieder zu stabilisieren.
Was sind Rescue-Pferde?
Rescue-Pferde sind Pferde, mit denen mit denen Leute nicht klarkommen und dann heißt es immer, okay, der kommt zum Metzger oder der muss irgendwie was Schreckliches eingeschläfert werden und denen Pferden widme ich mich ganz gerne und mit Zeit und mit Geduld und versuche sie wieder in ihr Normalverhalten zu bringen.
Pferdetherapeutin?
Ja, ich bin Pferdefreund. Eine gute Freundin von meinen Pferden.
Hatten Sie jemals vor, nach Argentinien zurückzugehen?
Wir hatten vor, nach Argentinien zurückzugehen. Es war damals aus dem persönlichen Schicksal dann nicht mehr möglich. Ja, die ersten Jahre war ich schon sehr zweigeteilt mit meinen Freundschaften in Argentinien, mit meiner Familie in Argentinien. Es hat aber nicht so sein sollen.
Aus einem persönlichen Schicksal? Wollen Sie darüber sprechen?
Ja, ganz kurz bloß. Meine erste Tochter war leukämiekrank und als wir den Vertrag hatten und nach Argentinien zurückziehen wollten, kam diese Krankheit zum Vorschein und diese Therapie war 3 Jahre lang und in dieser Zeit war es undenkbar, jetzt aus dem Krankenhaus wegzugehen und jetzt irgendwas Neues zu probieren und danach war es dann einfach auch schon wieder, ja, es ist wie im Zug. Wenn man nicht rechtzeitig aussteigt an der Station, dann ist es vorbei.
100 Tage war Tina Boche im Sattel, als sie im Frühling, Sommer 2017 von Athen nach Kassel geritten ist. 3000 Kilometer, das war ein Kunstprojekt des Schotten Ross Birrell im Rahmen der Documenta. Wir haben das damals hier auch im Programm begleitet. Der Transit des Hermes hieß es. Vielleicht erinnern Sie Frau Boche nochmal an diese Ausgangsidee.
Ich habe von dieser Idee gehört, diesen Ritt zu unternehmen und ich fand es total faszinierend, so dass ich das Bedürfnis hatte, mich mit diesen Leuten, mit dem Ross Birrell, mit dem Peter van der Gucken in Verbindung zu setzen.
Ja, und dann?
Und dann habe ich gesagt, ich komme mit. Und dann haben sie gelacht.
Aber was war die Idee des Projekts?
Die Idee ist es, den Transit, also diese Reise durch Europa in diesen sehr schwierigen Zeiten. Damals hatten wir ja das große Problem mit diesen Refugee-Strömen, mit diesen ganzen schwierigen Zeiten, das zu dem gleichen Zeitpunkt zu machen. Es war politisch interessant, diese Länder zu durchreiten und zu erleben, wie der Alltag da ist, wie die Leute da sind, was ist es ein Unterschied zu damals, wo es normal war, diese Strecke zu reiten, zu heutzutage, wo man nur noch mit dem Auto unterwegs ist und trotzdem versuchen, diese Verbindung zu schaffen von Athen nach Kassel.
Diese Route führte unter anderem durch Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich, 8 Länder in 100 Tagen. Was waren da unterwegs die größten Schwierigkeiten?
Es waren nicht die Menschen und es war nicht die Bevölkerung. Die waren sehr, sehr nett, sehr, sehr hilfreich. Es war der Amtsschimmel, das war das Schwierigste. Es waren die Grenzen, es waren die Vorschriften. Die haben uns manchmal Kopfzerbrechen und auch sehr viel Zeit gekostet. Wobei das natürlich nicht überwiegend waren, einfach die schönen Momente, die herrlichen Landschaften und die tollen Begegnungen.
Was brauchst du denn zum Grenzübertritt mit einem Pferd?
Das Interessante ist, auf der Strecke hat man rein aus Europa, rein in EU, raus auf Schengen und ganz viele verschiedene Schattierungen von wirtschaftlichen und politischen Grenzen durch Europa. Es braucht natürlich die ganzen Personalien, also Dokumente vom Pferd. Ein Pferd hat auch einen Pass, ein Pferd muss geimpft sein, ein Pferd muss einen Wettcheck haben. Wir haben Zollbestimmungen und das ist von Grenze zu Grenze unterschiedlich. Und war sogar an der gleichen Grenze von Beamten zu Beamten unterschiedlich. Das hat es natürlich erschwert.
Irgendwann haben wir mal mit Ihnen telefoniert, da haben Sie richtig festgesessen über mehrere Tage.
Da waren wir in Serbien 6 Tage richtig festgesessen. Wir haben eine Nacht in Niemandsland übernachtet, bewacht von den Grenzsoldaten. Da hat irgendwie nichts hingehauen. Das war nämlich das, wir sind extra hingegangen, haben gefragt, wir wollen morgen durch, so viele Pferde, das sind unsere Papiere. Und dann war alles, ja okay, das passt, ist alles in Ordnung. Und am nächsten Tag kommen wir, ein anderer Beamter, und für den war gar nichts in Ordnung. Und dann kam, ja, langes Hin und Her fahren, reisen, Kontakte aufnehmen mit Leuten, die uns behilflich sein können, um Papiere, die gefordert werden, noch einreichen zu können. Und somit hat sich das auf 6 Tage dann erweitert.
Sie haben das eben angedeutet, das war ja eben auch die Route, auf der sehr viele Flüchtlinge unterwegs waren. Was haben Sie davon mitbekommen?
Wir haben, was sehr traurig war, diese Zäune, die gezogen worden sind, die über Kilometer und Kilometer sich erstreckt haben. Wir haben auch vor den Grenzen Lager oder Leute gesehen, die gecampt haben. Wir haben gesehen, wie sie die Wäsche an Zäunen aufgehangen haben. Wir haben auch teilweise Schlafsäcke von ihnen gefunden, die sie auf dem Weg, wenn sie es nicht mehr gebraucht haben, wenn sie eine Grenze geschafft hatten, einfach in die Böschung geschmissen haben. Das hat uns schon sehr nachdenklich gemacht und vor allen Dingen auch gerade in dieser Grenze, wo wir so lange waren, diese Ohnmacht, wenn man Sachen einreichen will, wenn man Sachen braucht, die man nicht hat und die man oft gar nicht weiß, wo man diese Papiere noch kriegen soll. Diese Ohnmacht zu erleben, war schon sehr beeindruckend und hat uns auch zur Verzweiflung manchmal gebracht.
Ihre Reitergruppe, das waren 4 Leute, und diesem Trupp hat sich noch ein Begleitpferd angeschlossen, Hermes, ein griechisches Pferd, ein Arawani. Was ist das für eine besondere Pferderasse?
Wir wollten mit diesem Ritt natürlich auch noch was anderes zeigen oder was anderes machen, außer dieser politischen Aussage, auch eine Rasse aus Griechenland, die im Moment von Aussterben bedroht ist, weil es so wenige Tiere gibt. Das sind diese Arawanis, wer sich mit Pferden auskennt, Isländer wäre so ähnlich. Es ist ein Pony, es ist ein Gangpferd, und wir wollten einfach beweisen, dass das ganz tolle Pferde sind, und haben einen Hengst diese ganze Strecke mitgenommen.
Und da war dann das Packpferd, oder der ist einfach nur mitgelaufen?
Wir haben beides gemacht. Er hat manchmal unser Essen mitgenommen und das Futter für unsere Pferde. Und wenn wir abends unser Dross-Fahrzeug, wir wurden ja unterstützt, getroffen haben, dann durfte er auch ohne laufen, also ohne Sattel.
Hermes, benannt nach dem Götterboten aus der griechischen Mythologie. Wo und wie lebt er heute?
Hermes lebt hier in Deutschland als normales Reitpferd inzwischen, hat eine Besitzerin, die sich liebevoll um ihn kümmert, die, oh Wunder, auch Griechin ist.
Was ist denn jetzt mit etwas Abstand für Sie geblieben von diesem großen Ritt durch Europa?
Dieser Ritt hat mich in eine tiefe Freundschaft mit all meinen Mitreitern, mit denen wir sehr viel Kontakt noch haben, fast täglich. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Es war die Erfahrung, einfach wie stark man ist, wenn man eine Idee hat und alle hinter dieser Idee steckt. Weil wir mussten manchmal wirklich kämpfen. Wir mussten manchmal, hatten wirklich harte Tage, das durchzustehen. Aber wir wollten das alle und wir wollten alle ankommen. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Und ich nehme mit, wie schön es ist, so lange auf dem Pferd zu sein.
Ross Perot wollte darüber eigentlich ja auch einen Film machen. Ist der fertig?
Der Film ist fertig und im April hatten wir eine große Ausstellung in Glasgow, waren alle eingeladen zur Premiere von diesem Film. Er geht über 3,5 Stunden. Man muss sich das so vorstellen, das ist natürlich kein Film, wie wir von Hollywood kennen, sondern das ist ein Kunstfilm.
Wird in Galerien gezeigt,
in Museumskontexten. Wird in Galerien, genau. Es ist auch ein bisschen bizarr von der Optik. Es ist ein bisschen wie ein Kaleidoskop, wer das noch kennt von früher. Mehrere Bildschirme laufen aufeinander zu. Der Hermes läuft in Spiegelungen und so weiter aufeinander zu. Es ist sehr interessant zum Anschauen, aber wie gesagt, jetzt nichts mit schönen Liebesszenen oder so, sondern ganz eigentlich banal. Unsere Reise im Hintergrund von Hermes über diese mehr wie 3 Stunden.
Das Schwierigste an der Arbeit mit dem Pferd ist die Arbeit an sich selbst. Was genau meinen Sie damit,
Frau? Ich meine damit, der Spruch ist nicht von mir, er ist von Timo Amoroso, nur so zu abklären, aber er entspricht sehr dem, was ich mache. Das Pferd reflektiert mich, das Pferd reagiert auf mich, so wie wenn ich 2 Farben habe. Jetzt spreche ich einfach mal vom Malen. Das kennt bestimmt jeder. Wenn ich Gelb und Rot mische, habe ich Orange. Das Pferd reflektiert mich. Deswegen kann ich mich nicht ganz rausnehmen aus einer Situation mit dem Pferd. Ich kann nicht sagen, die Farbe passt mir nicht, wenn die Hälfte davon meine ist. Und somit meine ich das auch, dass man sich wirklich an sich selber arbeiten muss, dass man mit diesem Tier das ganz ehrlich sagt, ich mag dich oder ich mag dich nicht oder ich finde es dumm, was du jetzt mit mir machst oder ich finde es anstrengend, was du mit mir machst. Dass man dahinter fragt, dass man nicht einfach sagt, ich zwinge dich jetzt, das zu machen, weil ich das für mich, für meinen Ehrgeiz so brauche, sondern dass man in der Kommunikation wirklich dem Tier erklärt, was man haben will, dass man einfach freundschaftlich mit dem Tier und gerecht mit dem Tier umgeht, dass man es nur nach dem Qualität oder nach dem, was es wirklich von sich geben kann, auch so einsetzt. Es ist wie wir Menschen auch. Der eine ist gut in Mathe und der andere ist gut im Tanzen. Und so ist es auch bei den Pferden. Und das gilt es zu erkennen und zu fördern.
Aber würden Sie sagen, diese Beziehung, die da entsteht zwischen Mensch und Pferd, die ist wirklich gleichberechtigt, gleichwertig? Das, was Sie vom Pferd lernen können und das, was das Pferd von Ihnen lernt?
Auf der Ebene des Wesensseins sind wir gleich mit unseren Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen. Natürlich haben wir Menschen noch den kognitiven Bereich, aber ich finde es oft überheblich, dass man aus diesem Grund heraus sagt, ich bestimme, ich bin ein Herrscher in dem negativen Sinne. Natürlich muss ich mein Tier in der heutigen Umwelt führen, leiten, schützen und so weiter. Das ist ganz klar, das ergibt sich aus der Situation heraus. Aber wenn unsere Pferde ausbrechen würden, die würden alleine zurechtkommen, die würden überleben können, was manch ein Mensch nicht kann, wenn man den einfach in den Wald setzen und sagen, so, jetzt schau mal, dass du zurechtkommst. Mhm. Von daher sind sie wirklich sehr klug und sehr anpassungsfähig.
Wir haben eingangs schon über das sogenannte Säumen gesprochen, das Wandern mit Packtieren in alpinen Gebieten auf alten Routen. Das kann man bei Ihnen in Kursen lernen.
Genau.
Was gehört da alles dazu? Was muss man da lernen?
Ja, das war der Punkt. Also wir haben vor mehreren Jahren mit Björn Rau, den ich kennengelernt habe und auch passionierter Säumer ist und in Kanada unterwegs war, gesagt, okay, es wollen hier so viele Menschen mit ihren Tieren unterwegs sein, sowas wie Camping statt mit Wohnwagen, halt mit Pferd. Dann dazu gehört eine bestimmte Ausrüstung, dafür muss das Tier auch ausgebildet werden. Und unsere Idee war, diesen ganzen Leuten, die so sich fortbewegen wollen auf Wanderwegen in der Natur, eine Einführung zu geben, eine Informationen über was an Ausrüstung vorhanden ist, wie man ein Pferd dazu ausbildet, wie tue ich eine Route planen. Alles das, was man braucht, in diesen Kursen, die natürlich von Grundkurs auf Aufbaukurs oder auch auf Trailstrecken geht, auf Saumwanderungen, Säumer wandern, laufen viel, können aber natürlich auch reiten und ein Packtier mitnehmen.
Das beginnt wahrscheinlich schon das Problem beim Bepacken eines Pferdes. Jeder kennt oder viele kennen das Problem des Kofferpackens. Wie packe ich ein Pferd?
Die Pferde haben einen Sattel, in dem man Satteltaschen, Sattel Kisten, Packkisten einhängen kann. Aber jeder, der gewandert ist in den Bergen, weiß, das ist nicht so einfach, wie wenn man mit dem Auto in Urlaub fährt. Man ist von den Kilos, die man bepacken kann, doch sehr beschränkt. Und man muss sehr genau überlegen, kann ich jetzt 2 oder 3 Hosen mitnehmen, wenn man länger unterwegs ist, kann ich einmal Umziehkleidung, klar, aber 3-mal Umziehkleidung, schaffen wir das? Und wenn wir Essen reintun, das Pferd frisst so und so viel, ich brauche so und so viel Volumen für mein Essen, wie lange ist die Strecke, bis ich mich wieder eindecken kann, kann ich so eine Luftmatratze, wie viel wiegt mein Schlafsack, zum Beispiel bei mir, ich weiß, mein Schlafsack ist gewogen und meine Tasse ist gewogen und alles das ist gewogen, weil ein Pferd kann ca. 20% vom eigenen Körper Gewicht tragen. Das ist beim 500-Kilo-Pferd, das ist unsere normale Größe, sind das 100 Kilo. Jetzt, was wiegt mein Sattel, was wiege ich, was wiegt meine Ausrüstung? Und da muss man wirklich minimalistisch sein.
Das ist so das ganz Praktische. Dazu kommt ja sicher aber auch eine psychologische Komponente, also der Umgang mit unwirtlichem Gelände. Was mache ich, wenn ich plötzlich nicht durch den Fluss komme oder wenn der Untergrund rutschig wird?
Genau, man muss auch lernen, natürlich Karten zu lesen. Heutzutage geht viel über GPS und Telefonprogramme gibt es ja auch, die uns Wege zeigen und uns leiten. Man muss auch so ein bisschen outdoor-tauglich sein und ein Abenteuerherz haben, weil solche Sachen passieren einfach. Da ist ein Baum über dem Weg, ich komme nicht mehr weiter, der Weg ist weggespült worden, in der Karte ist ein Weg eingezeichnet, der in der Wirklichkeit nicht mehr vorhanden ist, oder es kommt Nebel auf. Wir hatten das dieses Jahr in der Schweiz oben, dass wir so viel Nebel hatten, dass wirklich nur mit GPS möglich war, diese Strecke noch zu finden. Auf Sicht war überhaupt, wenn 20 Meter, dann war das viel.
Wer so einen Säumerkurs absolviert hat, der kann dann mit Ihnen Wanderritte machen. In Deutschland, Tschechien, Österreich, der Schweiz und eben auch in Argentinien. Was sind das für Leute? Also Sie haben eben schon gesagt, man muss abenteuerlustig sein, outdoor-tauglich. Was sind das so für Leute, die sich diesen Reisen anschließen?
Also es sind Leute, die gerne aussteigen, die das Natürliche erleben wollen, die sehr viel Wert legen auf hier und im Jetzt zu sein, auf in der Natur zu sein, die Zivilisation ein Stück weg einfach mal zurücklassen und sich auf das Ursprüngliche konzentrieren. Das muss man schon ein bisschen wollen und auch so ein bisschen Entbehrungen muss man auch bewusst in für sich dann auch akzeptieren können.
Ein bisschen Cowboy spielen mit dicken Bohnen am Lagerfeuer?
Nein, das Essen ist sehr, sehr gut. Also wir wollen unsere Leute immer gut verpflegen. Wir in den Anden, muss man sich das so vorstellen, wir packen die Mulis tragen zum Beispiel Gemüse, Pasta und wir haben die Erlaubnis von den Schäfern, die die Ziegen in den Bergen haben, für uns Ziegen zu nehmen, zu jagen oder zu schlachten. Somit essen wir sehr, sehr gut. Wir grillen frisches Ziegenfleisch und mit Gemüse. Also es ist jetzt nicht nur aus der Dose raus. Aber natürlich anders wie in den Supermarkt gehen.
Auch Andrea Nahles und Ursula von der Leyen sind begeisterte Reiterinnen. Gerade haben sie im Bundestag mit anderen Pferdenarren ein Parlamentskreispferd gegründet. Tina Boche, was halten Sie von dieser Initiative?
Ich finde es natürlich ganz gut. Und dass natürlich das Pferd jetzt in so hohe Kreisen kommt, das war ja ist erstaunlich. Aber ich denke grundsätzlich, man muss für Tiere sehr, sehr viel tun und für die Natur. Und egal von welcher Ecke man das anpackt, kann ich nur unterstützen.
Na, im ersten Moment denkt man vielleicht, warum brauchen wir jetzt sowas, ein Parlamentskreispferd im Bundestag? Aber tatsächlich gibt es ja viele politische Entscheidungen, die Auswirkungen auf Pferde und Pferdehalterinnen haben. Von der Pferdesteuer über den Tierschutz, Reitwege bis hin zur Zucht. Was wäre Ihnen da besonders wichtig?
Mir wäre wichtig, dass sich die Leute einfach bewusst machen, dass dieses Wesen Pferd einfach auch eine Stimme hat, dass es zu uns gehört. Es gibt ja zum Beispiel, können Sie sich das vorstellen? Das Maß der Schienen hat mit den Kutschen zu tun. Das Maß der Teile von den Raumfahrzeugen, die bei uns im Umwelt rumgehen, hat immer noch mit diesem Maß, mit diesem Kutschenmaß der Römer zu tun, weil die Römer hatten eine Breite, das wurde auf die Schienen übernommen und diese Teile von den Raumfahrzeugen können nur auf der Schiene befördert werden, also können sie auch nur so groß sein. Und da begleitet uns das Pferd, ohne dass wir es wissen, in die Zukunft und überall in unseren Lebensbereichen.
Was ist ein Tag ohne Pferd für Sie?
ein harter Tag. Gibt's nicht.
Und was machen Sie mit Ihren Pferden, wenn Sie unterwegs sind? Um die muss sich ja dann auch jemand kümmern.
Ich habe eine sehr schöne Stallgemeinschaft und habe natürlich auch zwei Töchter. Beide sind auch Reitlehrerinnen, angehende. Sie machen jetzt gerade in diesen Tagen ihre Abschlussprüfungen. Wir sind ein tolles Team mit unseren Pferden und tun uns absprechen, wer ist wann da, wer darf wohin. Jetzt ist meine kleine Tochter gerade in Argentinien wieder unterwegs mit Pferden. Ich werde es ja im Februar sein und im Sommer bin ich in den Alpen unterwegs. Wir tun das alles organisieren.
Frau Boche, ich wünsche Ihnen alles Gute. Gibt es so einen Spruch für Reiter, den man viel Glück wünscht?
Ja, das heißt natürlich Hals- und Beinbruch, aber das wünsche ich jetzt mal niemandem.
Dann grüßen Sie Asterix, Paco, Tippi und die anderen und ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch und einen schönen Tag.
Ich bin Britta Bürger, sage tschüss, schönen Tag.